Ja, guten Morgen zusammen. Ich habe mal so gerade in die Runde geguckt und ich glaube, ein, zwei Leute sind da, die mich nicht kennen. Deswegen ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Malte Ness. Ich bin hier in der CGS im Vorstand und genau, wir kümmern uns um alles, was das Haus angeht, Finanzen, Personal und solche Themen. Und alle Jubeljahre hole ich mir mal so eine Predigt und freue mich, dass ich heute Morgen hier vorne stehen darf. Bin aber ein bisschen aufgeregt und möchte deswegen noch kurz beten. Herr, ich will dir danken, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Ich will dir danken dafür, was du mir alles in der Vorbereitung gezeigt und gesagt hast. Und ich will dich bitten, dass ich das jetzt auch hinbekomme, das so zu transportieren, dass ja alle anderen Leute auch was mitbekommen von diesem wichtigen Thema. Amen. Das Thema heute ist ein bisschen knackig und ist mehr so ein Erwachsenenthema. Und was bietet sich da mehr an, wenn es um ein Erwachsenenthema geht, als mit einer Kindergeschichte anzufangen? Die Kindergeschichte kennen wahrscheinlich alle, die nach 1960 geboren sind oder Kinder haben, die nach 1960 geboren sind. Jim Knopf und der Scheinriese. Das ist eine Teilgeschichte aus einem etwas längeren und etwas dickeren Buch. Und ja, falls ihr euch nicht mal so an alles erinnert, will ich euch kurz mit reinnehmen, worum es da geht. Der Lokomotivführer Lukas und das Waisenkind Jim Knopf gehen auf eine große Weltreise und reisen dadurch eine Fantasiewelt und müssen allerlei Abenteuer überstehen, um am Ende die entführte Prinzessin, wie kann es anders sein, Lizzie zu befreien. Und unter anderem begegnen sie in einer der Erzählungen dem Scheinriesen Herrn Turtur. Und Herr Turtur hat die komische Eigenart, deshalb ist er ein Scheinriese, dass er riesig groß ist, wenn man ganz weit weg ist. Und je näher man an ihn herankommt, desto kleiner wird er. Und wenn man ihm dann gegenübersteht, ist er ein ganz normal großer Mensch, wie du und ich. Und in der Geschichte begegnen Lukas und Jim dem Scheinriesen in der Wüste. Und zunächst sind sie so weit weg, dass sie gar nicht genau erkennen, was da überhaupt los ist. Und dann kommen sie ein bisschen näher dran und erkennen, wow, das ist ein Riese. Das ist ein riesiger Riese. Und zumindest der kleine Jim Knopf bekommt in dem Moment eine Riesenangst und möchte am liebsten abhauen. Und die beiden sind aber, wie man es unschwer erkennen kann, auf einer Lokomotive unterwegs mit Lukas Lokomotive, die heißt Emma. Und ja, Lukas ist der Lokomotivführer und bestimmt dadurch natürlich auch das Tempo. Und Jim muss automatisch auch weiter rangehen. Und er erlebt dann auf dieser Reise zum Scheinriesen hin, dass er immer kleiner wird. Kleiner und kleiner, bis sie ihm irgendwann gegenüberstehen und feststellen, dass Herr Turtur eine sehr nette Person ist, die ein Riesenproblem hat mit dieser Scheinriesenhaftigkeit. Nämlich keiner will mehr mit ihr reden, keiner traut sich an ihn heran. Und er freut sich, dass er endlich mal jemanden hat, mit dem man sich wieder unterhalten kann. Leider haben wir in der CGS aktuell auch so einen Herrn Turtur rumgeistern. Und ich möchte die nächsten 20, 25 Minuten nutzen, um euch gewissermaßen in die Hand zu nehmen. Ich habe jetzt keine Lokomotive hier, aber ich möchte mit euch gemeinsam mich auf den Weg gehen und einige Schritte, ich hoffe ganz viele Schritte, auf diesen komischen Scheinriesen zugehen. Unser Herr Turtur hat die clevere Eigenschaft, dass er sich sehr, sehr gut verstecken kann. Man sieht ihn erstmal gar nicht, wenn man reinkommt. Zumindest habt ihr ihn ja heute Morgen auch gar nicht gesehen. Und eigentlich gibt es Herrn Turtur auch gar nicht. Herr Turtur ist eigentlich eine digitale Erscheinung. Leider auf unserem Gemeindekonto, das ja heute vollkommen digital ist. Auf diesem Gemeindekonto gehen eure virtuellen und gleichzeitig doch sehr realen Spenden ein und alle Kosten werden von diesem Online-Konto wieder runtergenommen und in der Mitte ist ein riesiger Berg mit unseren Ersparnissen. Der ist zum Glück wirklich noch relativ riesig. Nicht zum Glück, hier steht Gott sei Dank. Natürlich ist er Gott sei Dank so riesig. Aber dieser Scheinriese Herr Turtur hat einen ordentlichen Heißhunger und aktuell schaufelt er leider ein bisschen mehr von diesem Geld auf der einen Seite wieder weg, als wir draufschaufeln. Was sich jetzt fast ein bisschen niedlicher anhört noch als die reale Geschichte von Lukas und Jim Knopf, ist leider keine Geschichte, sondern ist sehr, sehr real. Ich habe uns die Zahlen mal mitgebracht, einen ganz, ganz groben Überblick. Das ist jetzt so der Durchschnitt seit Anfang des Jahres 2019. Von links kommt das Geld, kommen unsere Spenden rein. Das sind durchschnittlich 14.744 Euro jeden Monat, also ein richtiger Batzen. Super, super cool. In der Mitte ist dieser Berg von 24.764 Euro. Und Herr Turtur oder die Kosten wie Miete, Personal, die Aktionen, die wir machen, belaufen sich jeden Monat durchschnittlich auf 15.936 Euro. Also ungefähr 1.200 Euro mehr, die wir dem Herrn Turtur jeden Monat neues Futter hinschmeißen müssen. Und je nachdem, welchen Monat wir uns so ein bisschen genauer angucken würden, ist Herr Turtur ein bisschen hungriger oder auch ein bisschen satter. Die letzten beiden Monate sahen eigentlich ganz gut aus und haben das Delta etwas sinken lassen. Aber wenn wir zum Beispiel in den Juni gucken, im Juni zahlen wir klassisch die Urlaubsgelder und ja, da war es ziemlich finster. Und bis Ende Juni war das Delta sogar bei 2.000 Euro jeden Monat, durchschnittlich seit Anfang des Jahres. Und ich muss zugeben, als ich diesen Scheinriesen auf dem Konto das erste Mal so richtig gesehen habe, als ich ihm in die Augen geguckt habe, ging es mir genau wie Jim Knopf. Ich hatte ordentlich Angst und wäre am liebsten abgehauen. Und leider passt die Parallele zu der Geschichte jetzt mit Lukas und Jim Knopf eigentlich gar nicht mehr, denn es ist nicht so, dass der Scheinriese automatisch kleiner wird, wenn man näher dran geht. Es ist jetzt nicht so, dass es einen Rechenfehler in den Unterlagen gibt und wir plötzlich gemerkt haben, ach, aus dem Minus machen wir einfach mal ein Plus und alles ist wieder gut. Wir haben auch nicht im Lotto gewonnen, sodass der Berg in der Mitte so hoch ist, dass der Herr Turtur auf der rechten Seite so viel fressen kann, wie er lustig ist. Nein, es ist ein echter Riese, der da ist, den wir uns angucken müssen. Und trotzdem hat dieses Minus in den letzten Wochen und jetzt gerade auch in den letzten 2 Wochen, wo ich mich mit dieser Predigt beschäftigt habe, an dieser Brutalität ganz schön eingebüßt. Und ich bin fast traurig, dass der reale Wert in Anführungszeichen nur noch 1.200 Euro sind. Ich hatte mich eigentlich schon so auf den Kampf gegen die 2.000 Euro gerüstet. Im 1. Korinther 3 vergleicht Paulus sich selber mal mit einem Bauleiter, der das Fundament für die Gemeinde in Korinth gelegt hat und weiterbauen sollten dann andere. Der ist dann weiter zur nächsten Gemeinde gezogen. Und das ist ein Bild, mit dem ich mich ganz gut identifizieren kann, weil ein Haus habe ich auch mal gebaut und damals hat der Architekt uns so einen Plan erstellt und ich habe gedacht, cool, damit können wir da locker das Haus bauen. Und ich musste relativ schnell lernen, dass mit einem Bauplan das nicht ganz so einfach ist. Den Plan haben wir in DIN A3 bekommen und schon alleine der Rohbauer, der ja mit einem riesen Bagger und Betonmischer und allem Pipapo ankommt, braucht einen DIN A0-Plan, wo jedes einzelne Stahlgestänge, was in die Decke reinkommt, eingezeichnet ist. So ein Plan ist also nur eine grobe Grundlage. Der Bauplan, wie wir hier in Gemeinde in Saan bauen wollen und sollen, steht in der Bibel drin. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, das sind auch eher so DIN A3-Pläne, die natürlich stimmen, wo wir uns dran orientieren können, aber ja, wo wir trotzdem noch Details ganz klar klären müssen. Und wir als gesamte Gemeinde, besonders aber Ältestenkreis und Vorstand, stehen hier in der Verantwortung, diese Pläne mit Details zu füllen, damit hier Gemeinde entstehen kann, wachsen kann, größer werden kann. Und ich möchte euch gerne an der Stelle jetzt in unsere Gedanken mit reinnehmen und starte da rein mit Apostelgeschichte 2, den Versen 42 bis 47. Der Text, der steht direkt nach der Pfingstpredigt von Petrus. Das heißt, die Jünger bzw. mittlere Aposteln sind das allererste Mal, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wieder in der Öffentlichkeit. Petrus predigt in Vollmacht, in Zungen. Der Heilige Geist gibt Vollgas, kommt in Flammen runter. Es ist richtig krass, was damals passiert ist. Und am Ende, nach diesem Pfingsterlebnis, steht die Urgemeinde da mit ungefähr 3.000 frisch bekehrten Christen. Und an der Stelle kommt unser Predigttext. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an etwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs jeden Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Was war da bitte schön los in Jerusalem? Wir haben keine Melderegister aus der Zeit von damals, aber nach aktuellen Forschungen geht man davon aus, das kann man ja anhand der Häuser und so weiter erkennen, die man gefunden hat, dass damals ungefähr 40.000 Menschen in Jerusalem lebten. Und hier in der Bibelstelle fängt die Urgemeinde direkt mit 3.000 Menschen an. Zwei Kapitel später gehören schon 5.000 Männer zur Gemeinde. Wohlgemerkt Männer. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Heilige Geist nicht ganz so wählerisch war und gleichermaßen Männer wie Frauen angerührt hat, reden wir alle also über 10.000 Menschen, die dieser Gemeinde innerhalb kürzester Zeit angehören. Wie krass muss das bitte gewesen sein, von nur noch 11 Jüngern innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Wochen, ein paar Monaten, explodiert das Ganze fast um den Faktor 1.000. Und plötzlich ist es ungefähr ein Viertel der Einwohner Jerusalems, die sich zum Gottesdienst im Tempel treffen wollen. Stellt euch mal vor, das würde hier in Mülheim passieren. 170.000 Einwohner und plötzlich wollen 42.000 Gottesdienst feiern. Verrückt, wir haben gar ein Stadion, was so groß ist. Ich denke, wir würden in dem Moment alle hier komplett durchdrehen. Wir würden nicht auf den Sitzen hocken, sondern, ja, keine Ahnung, wir würden irgendwie was hinkriegen, diesen Gottesdienst zu feiern. Und ich denke mal, mit den frühen Christen in Jerusalem wird das nicht so viel anders gewesen sein. Für die war das auch eine Situation, mit der die niemals gerechnet haben. Für diejenigen von euch, die 2017 schon dabei gewesen sind, können sich vielleicht noch daran erinnern, wie es war, als am Heiligabend unser erster Weihnachtsgottesdienst im Autohaus angefangen ist und alle Stühle belegt gewesen sind. 500 Leute. Ein mega krasses Gefühl und eine Motivation, die mich heute noch antreibt, wo ich heute noch Gas geben will, weil das einfach so genial war, dass Gott da 500 Leute reingetrieben hat in dieses Autohaus. Und trotzdem nur Peanuts im Vergleich zu dem, was damals in Jerusalem passiert ist. Und für mich ist klar, bei dieser Euphorie, die damals bei diesen ersten Christen da gewesen ist, dass es ja vollkommen normal gewesen ist, dass die gesagt haben, komm, alles soll in die Gemeinde rein. All in. Allen Besitz abgeben. Alles gehört allen, das ist für mich ein spannendes Idealbild. Und als Mensch fehlt mir die Hoffnung, dass sowas wirklich flächendeckend mal real werden wird. Und fairerweise muss man ja auch sagen, dass wir diese mega, mega Erweckung, wie sie damals in Jerusalem passiert ist, noch nicht erlebt haben. Unser Gemeindewachstum ist toll, aber wirkt vermutlich noch nicht so wirklich euphorisierend. Aber wie steht ihr zur CGS? Wie erlebt ihr die CGS? Wo wärt ihr heute Morgen, wenn 2009 nicht ein paar Leute den Mut gefunden hätten, den damaligen Bauplan Gottes für die CGS mit Leben zu füllen? Im besten Fall würdet ihr heute Morgen im Gottesdienst in der CGM sitzen, in unserer Muttergemeinde, der ein oder andere auch in der Orpo in Oberhausen oder meinetwegen auch in der Dorfkirche. Vielleicht säßt du auch gemütlich zu Hause auf deiner Couch, eine Hand Croissant, andere Hand Fernbedienung und würdest den Sonntagmorgen genießen. Im Worst Case würdest du jetzt aber auch liegen, und zwar nicht auf einer Couch, sondern in einer Holzkiste 2 Meter unter der Erde. Ja, hier gibt es Leute, denen Jesus Christus in dieser Gemeinde so krass begegnet ist, die hier Umkehr erlebt haben, die ohne Jesus nicht möglich gewesen ist. Und diese Worte, die da auf der Wand stehen, Liebe, Annahme, Heilung, die stehen da nicht als schönes Motto auf der Wand, weil wir uns überlegt haben, ach, wäre doch schön, wenn wir irgendein Motto hätten, sondern weil wir das ganz real hier in der Gemeinde erlebt haben. Weil es unsere Gemeinde beschreibt. Wenn ihr mich vor 10 Jahren gefragt hättet, warum ich dabei sein will, wenn es darum geht, hier in Saar eine Gemeinde aufzubauen, hätte ich vielleicht keine Top-10-Liste gehabt, aber wenn ich die hätte aufstellen müssen, wäre irgendwo auch gewesen, naja, ist doch schön, wenn ich nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt fahren müsste, sondern wenn das einfach ein bisschen näher ist, wenn ich theoretisch laufen könnte. Ich bin heute Morgen nicht gelaufen, meine Frau, ja, ist doch schön. Aber das ist bitte kein Grund, um eine Gemeinde zu gründen, muss ich heute sagen. Der erste, zweite, dritte und wahrscheinlich auch noch der 1000 vernünftigste Grund, um Gemeinde in Saaren und irgendwo anders zu gründen, ist ganz sicher und ganz einfach der, dass dann die Chance höher wird, dass mehr Menschen die Liebe Jesu Christi erfahren können. In Lukas 15 erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 Schafe in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Und wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Das ist wieder so ein typischer Bauplan Gottes aus der Bibel. Ja, natürlich freuen wir uns über jede Bekehrung, über jede Taufe, die wir hier in der CGS erlebt haben. Und ich freue mich auch über jedes Gemeindemitglied, was neu dazukommt, was eigentlich zu diesen 99 Schafen gehört, weil es vorher schon irgendwo in den Gottesdienst gegangen ist und hier die Gemeinde, keine Ahnung, den Gottesdienst toller findet, wie auch immer. Aber das Gleichnis hat eine kleine oder eine große Schwachstelle. Nämlich allein in Saan leben keine 100 Schafe, sondern über 20.000 Einwohner. Und wie viele sitzen heute Morgen oder meinetwegen auch heute Abend irgendwo in einem Gottesdienst? 500? Ich glaube noch nicht mal. Wie würde das Gleichnis vom verlorenen Schaf mit den realen Zahlen von heute aussehen? Was macht der Hirte, wenn er feststellt, dass ihm 19.500 Schafe fehlen? Die CGS gehört ja zu einem Gemeindegebund, der sich Mühlheimer Verband nennt. Und dieser Name kommt nicht von ungefähr. Der Verband ist Anfang des 20. Jahrhunderts hier in Mülheim entstanden und damals gab es eine Erweckung hier. Einer der Gemeindeleiter hier aus Mülheim zu dieser Zeit hieß Emil Humburg, nicht Humburg, sondern Humburg, und googelt mal nach Erweckung Mülheim. Direkt an der ersten Stelle werdet ihr ein PDF finden, in dem dieser Emil Humburg seine Erinnerungen an die Erweckung ein Jahr später, also 1906, dann ziemlich klar und detailliert aufgeschrieben hat. Guckt da zu Hause mal rein. Ich würde es am liebsten hier einmal komplett vorlesen, aber es sind 51 Seiten, das brauchen wir jetzt nicht zu machen. Ich will euch aber ganz kurz mit reinnehmen, eine ganz kurze Zusammenfassung liefern. Eigentlich hatten die Gemeinden, alle Gemeinden zusammen in Mülheim damals eine Gebetsveranstaltung, nur für 10 Tage von Himmelfahrt bis Pfingsten angedacht. Haben dafür einen Raum gemietet, 500 Leute passen da rein. Und am ersten Abend waren 1000 Leute da und die sind so ein bisschen ins Grübeln gekommen und haben improvisiert und haben ein Zelt von der Zeltmission aufgetrieben und plötzlich war Platz für 3000 Leute. Und selbst dieses Zelt hat nicht ausgereicht. Und die 10 Tage sind plötzlich 3 Wochen geworden und am Ende sind es 3000 Menschen gewesen, die sich neu zu Gott bekehrt haben, die neu Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Und aus dieser Erweckung in Mülheim ist damals eine Erweckungsbewegung in ganz Deutschland entstanden. Und die Freikirchenlandschaft, wie sie heute in Deutschland ist, die wäre sehr komplett anders aus, wenn das damals in Mülheim nicht passiert wäre. Was ist das Geheimnis der Erweckung in Jerusalem und knapp 2000 Jahre später in Mülheim? Natürlich und ganz klar der Heilige Geist, der ausgerüstet hat, der die Menschen berührt hat. Aber auch die Menschen damals, sowohl damals in Jerusalem als auch in Mülheim, haben einen Unterschied gemacht. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Damals in Jerusalem, ein paar Wochen nachdem ihr Lehrer, ihr Rabbi, ihr Freund durch den Mob brutal umgebracht worden ist, ans Kreuz geschlagen worden ist, trauen sich die Apostel wieder auf die Straße und predigen vor allen Leuten. Da hätte problemlos was passieren können. Die ersten Christen krempeln ihr Leben radikal um und begeistern ihr Umfeld. Im Text steht, in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag. Für Wachstum, für Erweckung braucht es den Rückhalt, einen echten Rückhalt aus dem ganzen Team, aus der ganzen Gemeinde. Das war damals in Jerusalem so und war vor 100 Jahren in Mülheim genauso. Was geht hier bei uns in Saan in der CGS? Wenn ich die Berichte aus der Apostelgeschichte oder von Emil Humburg lese, wenn ich nach Afrika oder nach Asien gucke, was da in Erweckung passiert, dann brennt so ein kleines Strohfeuer in meiner Seele ab und ich bin total traurig, dass wir hier das so in der Form heute nicht erleben dürfen. Aber, und davon bin ich fest überzeugt, wir als CGS sind noch die Einäugigen unter den Blinden. Okay, das eine Auge sieht auch nicht mehr so gut, wir brauchen eine Brille und damit erkennen wir auch nicht mehr alles, aber trotzdem, hier bei uns passiert etwas. Manuel hat in der vergangenen Woche schon diesen Spenderbrief erwähnt, den wir vor ein paar Wochen verteilt haben und einige Teile aus dem Brief habe ich geschrieben. Und ich war selber, als ich den Brief geschrieben habe, überrascht, dass mir immer wieder neue Punkte eingefallen sind und alles Punkte, wo Gott hier in dieser Gemeinde, in diesem Stadtteil wirkt, wo was passiert, wo neue Akzente gesetzt werden, wo Aufbruch passiert und wo, wenn bisher auch nur einzelne Menschen, ja, wo trotzdem Menschen umkehren. Und immer mal wieder höre ich die Frage, ob wir denn wirklich drei Pastoren brauchen. Und ich habe auch schon mal die Aussage gehört, das war dann eher eine betriebswirtschaftlich betrachtete Aussage, dass es vielleicht ein Fehler war, Jonathan und Manuel für ihr Vikariat hier anzustellen. Und die Antwort auf die Frage, ob wir wirklich drei Pastoren brauchen, ob wir diese Räume hier brauchen, ist natürlich, brauchen wir diese drei Pastoren nicht. Wir können auch ganz gemütlich mit einem oder vielleicht sogar mit keinem Pastor hier vor uns hinschimmeln. Und irgendwann in 20 Jahren guckst du dich dann sonntags morgens im Gottesdienst um in deiner CGS und siehst das hier. Oder auch nicht. Da! Ne? Wenn wir nicht wachsen, wenn wir uns nicht nach außen ausstrecken, dann wird die CGS irgendwann so aussehen. Und ganz ehrlich, Freunde, wir können natürlich diesem virtuellen Scheinriesen Herrn Turtur auf unserem Gemeindekonto einen Pastor zum Fraß vorwerfen. Wir können alternativ auch der Kinderkirche sagen, komm, macht mal ein bisschen halblang und dann sparen wir da hinten Kinderräume ein. Und betriebswirtschaftlich gesehen wäre es vermutlich am allerbesten, wenn wir hier den Laden wieder dicht machen und zur CGM rübergehen. Dann sparen wir die Miete hier komplett, sparen die drei Pastoren. Da finden wir schon irgendwie Platz für 100 Leute. Und ihr könnt eure Spenden reduzieren und alle sind happy. Aber ist das wirklich Gottes Plan hier für Sahn? Wenn ich seinen Bauplan aufschlage, lese ich dann nirgendwo was davon. Ganz im Gegenteil, diese Gemeinde ist ja nicht aus Zufall entstanden. Letzte Woche war Eckhard hier zu unserer 10-Jahres-Feier und er hat schon mal berichtet von diesem ganz klaren prophetischen Eindruck, der 2015 auf einer Versammlung, wo aus ganz Deutschland, aus allen Gemeinden des Verbandes Leute zusammengekommen sind und wo Gott ganz klar das Wort aus Jesaja 54, Vers 2 gesprochen hat. Ich habe es uns nochmal mitgebracht. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstatt. Spare nicht. Spann deine Seile lang und stecke die Flöcke fest. Dieses Bibelwort ist quasi der Tauschspruch der CGS. Unter diesem Vers säßen wir alle nicht hier. Und ich lese darin trotzdem nicht das sky's the limit. Wir müssen nicht endlos wachsen und größer werden, das glaube ich zumindest. Irgendwann gibt es vielleicht wieder so eine Versammlung und Gott spricht neu und dann ist es vielleicht 1. Mose 1, Vers 31 und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Oder irgendwas in der Richtung, da werden wir merken, okay, jetzt reicht es. Aber heute, hier in der CGS, ist so viel Aufbruch, so viele neue Ideen, so viel Geist Gottes. Aus meiner Sicht gilt heute mehr denn je, mehr als vor 10 Jahren. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite die Decken aus die Decken deiner Wohnstatt. Spare nicht. Wie geil, das steht da sogar drin, spare nicht. Mit einem Ausrufezeichen, das habe ich nicht reingefügt. Das war in allen Übersetzungen, die ich mir angeguckt hatte, stand spare nicht mit Ausrufezeichen. Wir als Gemeindeleitungsteam sind fest davon überzeugt, dass wir mit diesen drei Pastoren weitergehen sollen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir für mehr Wachstum in der Gemeinde auch neue, größere Räume benötigen. Und ja, wir wollen auch in weiteren Stadtteilen von Mülheim angreifen und dort Gottes gute Nachricht weitergeben, damit mehr Menschen errettet werden können. Wir wollen hier in Sahn weiter investieren, in Aktionen wie unsere Ranger, wie Weihnachten und vielleicht irgendwann auch mal ein Zelt auf dem Pastorloplatz, wer weiß das schon. Ich weiß, dass betriebswirtschaftlich gesehen schon echt eine echte Hausnummer ist, unser Spendenaufkommen um ungefähr 15% zu steigern. Und diese 15% würden ja auch nur ausreichen, um den Bestand so gerade eben abzusichern. Da ist noch kein Raum für Bräuch drin. Keine größere Lokation für Sahn. Und die beiden heutigen Vikare würden nach ihrem Vikariat auch kein oder nicht wirklich mehr Geld verdienen. Seit Juni, seitdem ich diesem Herrn Turtur das erste Mal so richtig brutal in die Augen geguckt habe, sind drei Sachen passiert. Erstens sind wir uns im Leitungsteam sicher, dass wir diese Hürde gemeinsam meistern werden. Ich bin nicht alleine dieser kleine, schwache Jim Knopf, sondern wir kämpfen Seite an Seite als Leitungsteam und ich hoffe, ab heute auch als gesamte Gemeinde. Gegen diese Herausforderung an, gegen dieses Delta, egal wie hoch es auch sein mag. Und das nicht nur mit unseren Portemonnaies, sondern auch im Gebet und ich hoffe auch mit so einer kleinen Chaka, wir schaffen das von Stimmung. Zweitens, Zumindest in den letzten beiden Monaten sind die Spenden schon ein gutes Stück, ungefähr 4%, also ungefähr ein Viertel, angewachsen. Also ein Viertel von dem, was wir brauchen, nicht ein Viertel insgesamt, also 4%. Nun macht jetzt bekanntermaßen eine Schwalbe keinen Frühling, keinen Sommer, wie auch immer. Wir können noch nicht abschätzen, ob das jetzt einfach so ein kurzzeitiger Effekt ist oder ein dauerhafter Anstieg. Aber auf jeden Fall ist für mich was komplett anderes, hier vorne zu stehen und zu wissen, die Spenden sind nach oben gegangen und nicht nach unten in den letzten Monaten. Drittens, und das ist für mich ein sehr spannender Punkt, hat sich mein Denken in den letzten Wochen für mich persönlich ziemlich radikal verändert. Hätte man mich vor ein paar Monaten angesprochen, ob ich mehr Geld in die CGS spenden will, hätte ich entspannt darauf verwiesen, dass ich meinen Zehnten gebe und alles gut sei. Aber heute, nicht zuletzt durch die Predigtsvorbereitung, habe ich ganz klar festgestellt, dass unsere, also Kikis und meine Verantwortung an dieser Stelle eine andere ist. Wir sind aktuell sehr, sehr gut von Gott versorgt und ja, können mehr Geld in die Gemeinde geben und wollen das auch tun. Wir wollen ja unseren Anteil leisten, dass die CGS weiter wachsen kann. Und an der Stelle will ich aber klar sagen, dass das eine sehr, sehr höchstpersönliche Entscheidung ist und wohl wissend, dass hier Leute im Raum sind, die mit dem Thema Geld ja ganz anders zu kämpfen haben. Wie geht es weiter hier bei uns in der CGS? Wie so oft im Leben werden wir reden müssen, sehr, sehr viel reden müssen. In der kommenden Woche macht das Jonathan nochmal von hier vorne, der wird das Thema Geld auch nochmal aufgreifen und da wird es um den persönlichen Umgang mit Geld gehen. Und weil wir wissen, dass das Thema bei einigen Leuten in der Gemeinde schon zu sehr coolen Erlebnissen geführt hat, wollen wir im nächsten Gottesdienst die Chance geben, das vielleicht auch in Zeugnissen aufgreifen zu können. Also wenn ihr in der Vergangenheit Erlebnisse gehabt habt mit Gott, wo ihr Gott euer Geld anvertraut habt und irgendwas Cooles passiert ist, dann sprecht doch nachher Jonathan an, dass wir das in den nächsten Gottesdienst reinpacken können. Weiterhin war es in der Vergangenheit so, dass Doris als Kassiererin als Einzige wusste, wer spendet und wie viel. Und das wollen wir auch nicht grundlegend ändern und trotzdem haben wir uns im Leitungsteam ein paar Kriterien überlegt, wo wir uns Zahlen angucken wollen und mit einzelnen Spendern nochmal reden wollen. Das sollen konstruktive und nach vorne gerichtete Gespräche werden und keiner braucht hier demnächst nach den Gottesdiensten, nach dem Segen aufzuspringen und nach Hause zu stürmen, damit wir nicht mit ihm reden können. Im CGS-Update soll es zukünftig einen regelmäßigen Überblick geben, wo wir aktuell stehen in unseren Finanzen. Ich hoffe, man sieht da eine klare Kurve nach oben. Das Thema Finanzen soll einfach etwas präsenter bei uns in der Gemeinde sein. An der Stelle möchte ich auch einladen, wenn ihr tiefer einsteigen wollt in das Thema Finanzen, seid ihr herzlich eingeladen, Doris, Michel oder mich anzusprechen. Wir brauchen jetzt keine 99 weiteren Kassenprüfer, aber ich denke, die Bücher sind so weit offen, dass jeder, der daran interessiert ist, da auch gerne mal reingucken kann und sich selber ein Bild von Herrn Toto machen kann. So viel von hier vorne. Ich möchte gern zum Ende nochmal beten. Hey Jesus, ich will dir danken, dass du uns diese Gemeinde geschenkt hast, dass du einen Bauplan hast für diese Gemeinde. Danke, dass wir CGS sein dürfen und Heiliger Geist, ich will dich bitten, dass du in diese Gemeinde reinkommst, dass du bewirkst, dass hier ein Schulterschluss passiert, ganz neu, dass du uns ja zusammenstehen lässt und dieses Thema Finanzen angehen lässt. Ich will dir danken, dass du mir diese Angst genommen hast vor diesem Delta und ich will dich bitten, dass wir das als Gemeinde schaffen, dieses Thema anzugehen, dass wir weiter wachsen können. Ich weiß, dass es dein Wille ist und ich will dich bitten, dass du dafür auch die Mittel schenkst. Amen.